Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 10 von dem Bühlebu-Podcast Die beleuchteten Brüder. Ich bin Tim. Vor mir sitzt in real life Benny. Hi!
Hallo, zum zweiten Mal in dieser Podcast-Serie sitzen wir uns gegenüber in echt.
Ja, und ich glaube, das letzte Mal war eine sehr gute Folge. Und wie auch beim letzten Mal, wir versuchen ja unsere erfolgreichen Zeiten zu kopieren und zu wiederholen. Und deswegen haben wir beide wieder ein Wasserglas Sekt.
Ja, stimmt. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir uns gegenüber sitzen. Vielleicht macht das den Zauber und nicht der Sekt. Das ist nur ein Placebo.
Ich glaube, der Sekt.
Könnte sein. 10 Folgen, beleuchtete Brüder-Podcast und kein Ende in Sicht. Was ist deine Bilanz?
Ich will nicht mehr Bilanz ziehen, ich will auch nicht mehr vorausschauen, ich will einfach mal hier und jetzt sein. Entschuldigt bitte, wenn es hier ab und zu mal ein bisschen knarrt, der Tisch knarrt ein wenig. Ich versuche das auf ein Minimum zu reduzieren.
Immerhin knarrt er nicht mehr so wie der alte Tisch, der war ein Höllenknarzer und hat uns das eine oder andere, die eine oder andere Aufnahme schrecklich verhagelt.
Das stimmt, aber immer noch mehr als meiner bei mir.
Der knarzt gar nicht?
Der knarzt gar
nicht. Bei dir ist alles besser.
Ja, ist ja selbst gebaut, ja. Der Tisch.
Knarzfreies Bauen.
Genau, wir haben darauf geachtet, dass er nicht knarzt und es hat funktioniert.
Nee, sag mal im Ernst, habt ihr wirklich darauf geachtet, dass er nicht knarzt?
Nein, nicht jetzt explizit als Ziel des, also als Bauziel haben wir uns das jetzt nicht auserkoren, aber es war trotz dessen ein, also ich glaube, ich hätte ihn nicht abgenommen, wenn der geknarzt hätte. Hätte ich gesagt, nee, da müssen wir noch mal ran. Hat aber gut funktioniert.
Das ist einfach durch Zufall, ist es knarzfrei geblieben.
Durch gute Kunst, Baukunst.
Ja, das kann ich nicht akzeptieren.
Warum nicht? Wir haben das gut gebaut.
Wenn es nicht absichtlich ist. Ihr hattet nicht das zum Ziel.
Unser Ziel war es, das sehr gut zu machen.
Das ist so eine Art Beifang.
Es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn er nicht knarzt. Und wir haben das
aber
gut
nur,
machen wollen.
Ein Qualitätskriterium ist nur dann erfüllt, wenn es vorher als Kriterium festgelegt wurde.
Nein, die Kriterien waren bereits festgelegt. Nicht durch mich, durch andere Leute. Durch Leute, die sich gut damit auskennen.
Ich möchte hier nicht weiter nachbohren, aber ich habe das Gefühl, dass ich recht habe.
weißt du übrigens, wo du nicht recht hattest?
Nein.
Oh, mega Übergang. Ich sollte bei RTL 2 arbeiten. Erste Folge, alles über Mikrowellen. War das die erste Folge?
Ja. Nein.
Nein.
Die dritte Folge.
Die dritte Folge.
Wir sind die Brüder.
Du hast recht.
Folge, hör auf,
die dritte Folge.
Alles über Mikrowellen.
Vielleicht auch die vierte.
Ich kenne uns auswendig.
Da war die Frage nach dem Löffel in der Milch. Und ich habe eine gute Freundin, die mich darauf hingewiesen hat. Die hat die Folge gehört und sie kennt die Antwort, warum man wirklich einen Löffel in die Milch tun sollte. Wenn man sie in der Mikrowelle erwärmt.
Ja.
Weil damit die Gefahr minimiert wird, dass es überkocht, wenn es zu heiß ist. Und warum, das habe ich mir jetzt so erschlossen, durch den Löffel, das muss nicht ein Löffel sein, es können auch ein Holzstäbchen sein zum Beispiel, wird die Oberflächenspannung durchbrochen. Dadurch kann diese ganze Blubberenergie von unten besser so rausschießen wie aus so einem Topfdeckel
nicht,
also mit so einem Loch.
Es sammelt sich nicht alles, bis es nicht mehr kann und bricht dann durch die Decke
genau.
In einer explosionsartigen Wolke.
Genau.
Kann was überhaupt in der Mikrowelle überkochen?
Ich habe ja da schon erzählt, dass meine Freundin das immer ohne macht. Und ich habe sie gefragt, ihr schon sehr häufig Milch übergekocht in der Mikrowelle. Und mir noch nie.
Ja, auch nicht. Aber ich habe auch. Was ist hier los? Der Tisch knarzt.
Ah, das war mein dicker Bauch. Das war mein dicker Bauch. Entschuldigung.
Die Milch kocht in der Mikrowelle. Ich muss sagen, Mikrowellen, obwohl ich so ein bisschen rumgepostet habe, dass ich so viel darüber weiß, sind mir ein bisschen ein Rätsel. Man hat das so ein bisschen gelernt als Kind. Im Ofen und überall wird sonst, wird alles immer von außen warm und innen als letztes in der Mikrowelle wird es zuerst innen warm und dann außen und die Teilchen bewegen die anderen Teilchen und dann werden sie, aber das ist irgendwie für mich so ein bisschen wie David Copperfield immer gewesen. Ich habe das nicht so richtig durchdrungen, wie diese Technik funktioniert. Jetzt bin ich seit 10 Jahren mikrowellenfrei oder länger und es geht mir gut.
Ja, man kann gut auch ohne leben, das finde ich auch. Aber wir wollen jetzt auch nicht schon wieder alles über Mikrowellen erzählen. Ich wollte das nur ganz als
okay.
Callback machen.
Schön, dass wir richtig gestellt werden von unseren Fans. Ich nenne sie einfach Fans.
Ja, zu Recht. Aber Toaster, ne? Apropos Toaster. Du hast gerade die Toaster angesprochen, ne? Hast du Toaster gerade als Beispiel genannt? Verstehst du, wie Toaster funktionieren?
Nein, Mikrowellen.
Nur um Mikrowellen?
Alles über Mikrowellen. Heute alles über Toaster. Nächstes Küchen. Wir können so ein Küchenblog werden. Wie heißt das Podcast?
Ein Küchenpodcast. Ja, gibt es bestimmt schon. Aber nicht so einen, wie wir anbieten würden. Den gibt es garantiert noch nicht. Aber trotzdem, weißt du auch alles über Toaster?
Ja, ich weiß sehr viel über Toaster. Und Toastbrot auch.
Nee, es geht mir jetzt um den Toaster selber. Und zwar habe ich jetzt eine Frage, die sich mir neulich gestellt hat. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich da noch nie drüber gestolpert bin. Woher weiß der Toaster, dass er an Strom angeschlossen ist? Oder nicht an Strom angeschlossen ist, wenn du den Regler nach unten schiebst?
Also da er kein Computer ist, weiß er das gar nicht.
Er weiß es, weil er nicht unten bleibt, wenn er nicht angeschlossen ist, aber unten bleibt, wenn er angeschlossen ist.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Danke, danke. Ich habe kurz überlegt, direkt auch als mir das eingefallen ist, ob das vielleicht eine Quatschfrage ist. Und
nee, das ist eine Frage, die mich ein bisschen in eine existenzielle Krise stürzt, weil... Man könnte das jetzt so beantworten, wie das andere Leute beantworten. Ja, weil der halt Strom hat. Das geht halt nicht ohne Strom. Ja. Der rastet halt nicht ein ohne Strom. Aber, ja, aber was warum ist das? Was er, weil man hat das Gefühl, dass es etwas Mechanisches ist.
Genau.
Weil der Schalter so sehr mechanisch ist. Das ist
genau.
Man denkt, da ist eine Feder hinter oder
richtig.
So.
Richtig. Und wenn er aber keinen Strom hat, dann bleibt er nicht unten.
Vielleicht mit Magnetismus, Elektromagnetismus? Glaube ich irgendwie nicht.
Und dann nach einer bestimmten das Zeit hört der Magnetismus kurz auf, damit er hochschnellen kann.
Aber das kann ich mir schon noch vorstellen, dass das irgendwie über die Zeitschaltuhr, dass dann irgendwie irgendwas gesendet wird oder, ach, keine Ahnung, ich weiß wenig über Technik, vor allem über so Basic-Technik.
Ja, aber da stolpert man nicht drüber, aber es ist totaler Irrsinn.
Das ist eine, also wahrscheinlich gibt es eine sehr einfache technische Erklärung, aber ich finde erstmal den Gedanken, und ich glaube, es liegt daran, dass es so eine Scheinmechanik ist. Man denkt, es ist so mechanisch, weil auch dieses Geräusch so,
was war das? Was war das für?
Wenn du so runterdrückst, ist doch so eine Feder dahinter, oder?
Ja, aber die muss dann geölt werden. Warum macht die Geräusche?
Ach, die macht bei mir Geräusche.
Okay.
Ich finde bei Toastern faszinierend und auch hochproblematisch, dass sie sich so unterschiedlich verhalten, wenn man ein oder zwei Toastbrote reintut.
Was meinst du damit?
Denn wenn du nur ein Toastbrot reintust, dann wird das Toastbrot von der Außenwandseite von einer Röhre gebraten, von der Innenwandseite von einer weiteren Röhre, kriegt aber auch noch viel mehr Wärme von der Nebenkammer ab, als wenn dort noch ein benachbartes Toastbrot sitzt. Und deswegen ist es, wenn du nur ein Toastbrot in den Toaster machst, auf der normalen richtigen Stufe so, dass es zwar von außen richtig gebräunt ist, aber von innen schon verbrannt ist. Weshalb ich sogar, wenn ich nur mein Hunger nur für ein Toastbrot ausreicht, eigentlich immer nur zwei reintun kann.
Das kann nicht richtig sein, was du sagst. Physikalisch.
Das ist so.
Nein, das
ist
nicht so.
Wird gewärmt, das Toastbrot schirmt die Hitze der recht äußersten Dings ab.
Du hast ein Toastbrot...
Ohne Shit.
Gedankenexperiment. Du hast ein Toastbrot in der rechten Kammer und links ist keins. Deine These ist, dass es von der linken leeren Kammer jetzt mehr Hitze bekommt, weil da kein Toast drin ist.
Richtig.
Warum?
Weil das Toast die Röhren der äußeren Wand, der linken Wand... abschirmt.
Ach, die äußere linke Wand hat noch mehr Power.
Das ist so, als wenn so ein dicker Typ sich vor einen Heizpilz stellt, vor dem du dich gerade hingekuschelt hast. Da kriegst du die Wärme nicht mehr ab.
Aber das ist so, als würde dieser Heizpilz 100 Meter weit weg sein und der dicke Typ steht dazwischen.
Der ist doch nicht so weit weg. Was meinst du, wenn du deine Hand in den... Wenn du die Röhren rausreißt, die inneren, aus der rechten Kammer und deine Hand reinsteckst und dann das Ding anmachst, dann wird dir ganz schön warm von den linken Röhren.
Meinst du?
Ja, ich weiß es wirklich. Ich habe es experimentell herausgefunden.
Aber du musst ja dieselben Voraussetzungen schaffen. Das heißt, du darfst das Experiment nur machen, wenn der Toaster kalt ist.
Ja, das ist das nächste Problem bei Toaster.
Das ist nämlich ein größeres Problem.
Wenn du konsekutive Toastbrote
brätst,
dann werden die Folgetoastbrote, dann musst du immer mit der Stufe runtergehen, weil der Toaster schon so aufgeheizt ist.
Konsekutive Toastbrote finde ich wunderschön an dieser Stelle. Ja, das stimmt. Das ist ein Problem. Aber bei dem anderen bin ich mir nicht so... Aber ich habe mir, glaube ich, auch im Leben noch nie nur einen Toast gemacht.
Ich erinnere, dass früher meine Eltern hatten diesen komischen Toaster, der so wahnsinnige Geräusche gemacht hat, weil der die Zeitschaltuhr so die ganze Zeit gemacht hat. Also immer während, wie so eine Eieruhr, Aber die machten ja nur so harmlos tick, tick, tick. Hat er sehr laute Geräusche gemacht.
Und das war, gehörte so?
Das gehörte so, das gehörte irgendwie zum Stil. Das war so Amerika der 60er Jahre oder was weiß ich. Auf jeden Fall wusste ich da aus dem Kopf, für die erste Ladung Toastbrote so weit den Regler drehen, ja. Für die zweite Ladung so weit und immer ja. Ein bisschen weiter runter.
Ja, das muss man dann lernen einmal.
Aber irgendwann ist auch Schluss, weil
kein Toast
irgendwann wird er nicht mehr heißer. So. Das war ein fein ausgetüfteltes System. Tja, aber das andere, das ist ein Effekt. Und deswegen esse ich keine singulären Toastbrote. Heute habe ich gerade wieder eins hier. Das ist jetzt in der Küche und jetzt ist es in Brotkorb. Und ich habe die dürre Hoffnung, dass wenn ich das morgen mal kurz in den Toaster gehe, dass es
so
ein
bisschen
aufgefrischt
wird. Das führt dann dazu, du willst noch eins essen, machst dir aber zwei und ja. Legst eins weg.
Es ist heute zum ersten Mal so passiert. Normalerweise okay. Esse ich es über meinen Hunger hinaus dann.
Ja, okay. Mensch, das ist ja ein hartes Leben.
Ich sag dir, ich kann stundenlang über... Ich hab früher... ich möchte es nicht Tagebuch nennen, es war auch kein Tagebuch, aber ich habe so Aufzeichnungen gemacht, weil ich gerne geschrieben habe. Und bin viel Bus gefahren, ich war ein Student und hatte deswegen Notizbuch und habe meine wichtigen Ergüsse niedergefasst und fühlte mich ganz großartig. Und da habe ich 4 Seiten, glaube ich, nur zu Toastbrot geschrieben. Alles, was mir zum Thema Toastbrot eingefallen ist. Andere Studenten schreiben, glaube ich, über andere Dinge, die schreiben dann irgendwelche Gedichte von Rilke und schreiben ihre Gedanken dazu oder warum sie sich gefangen fühlen in dieser Welt und sich verzehrt fühlen vom System.
Und das,
ich habe über Toastbrot geschrieben.
Das, was du machst, qualifiziert dich, der Hauptantagonist in 7 Teil 2 zu werden.
Ja?
Ja. Der hat ja auch...
8.
John Doe hat ja...
Ich habe 7 nie gesehen, aber ich würde,
du hast
ich würde gerne gesehen. In 8 mitspielen. Wir haben schon häufiger über 7 geredet. Ich weiß auch viel über 7. Brad Pitt spielt mit und der Typ bringt Leute anhand der Todsünden um.
Genau.
Auf Art der Todsünden.
Ja.
Also Völlerei,
denn
so muss der so viel fressen, bis der Gedärme auseinanderfliegen.
Genau
so. Siehst du, ich kenne den Film. Faktisch. Und in 8, was passiert da?
Na, also John Doe,
ja.
Das ist der Psychopath, gespielt von...
Das weiß ich nicht.
Wird nämlich nicht im Vorspann erwähnt, das ist der große Reveal am Ende, Kevin Spacey. Als er noch beliebt war und viel gefeiert wurde und man noch nichts davon wusste, dass er junge,
ich glaube sogar schon
minderjährige Männer
beliebt war. Also das war schon vor seiner ganz großen Zahl.
Das war eigentlich so mittendrin.
Das war schon vor American Beauty und üblichen Verdächtigen?
American Beauty war, glaube ich, 99 und 7 war dann vielleicht, ja, 2 Jahre vorher. Das mag sein.
Egal.
Jedenfalls, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich ursprünglich hinaus wollte. Achso, das ist nämlich seltsam, weil der auch Tagebuch führt über Dinge, die er im Bus erlebt.
Ja, sowas habe ich gemacht, jahrelang.
Ja.
Ich glaube, das ist eine gute Aufgabe, ich habe die nie wieder gelesen. Das hätte ich mal Interesse daran, meine eigenen.
Hast du die noch?
Ja.
Cool. Ja, such die, lies sie und dann tragen wir uns doch mal was daraus vor. Ja. In der nächsten Folge
gibt es 4 Seiten zum Thema Toastbrot.
Oder vielleicht hast du ein anderes interessantes Thema. Ich wollte was sagen. Und zwar, man hat es jetzt ganz häufig schon gehört in letzter Zeit, aber immer noch wird mein Mind gefuckt, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Hast du auch schon gehört und dir vor Augen geführt, dass das Jahr 2050 aktuell genauso weit entfernt ist wie das Jahr 1990?
Ja, ich habe das Gefühl, es gab solche Facebook-Postings überall.
Ja.
Ja, das ist
erstaunlich.
Darüber haben wir, glaube ich, schon in den letzten beiden Folgen vielleicht geredet.
Du hast von den Jahrzehnten gesprochen, in beiden Folgen.
Genau, siehst du, und das will ich nicht wiederholen. Deswegen.
Nee, du sollst ja auch nicht über die Jahrzehnte sprechen, du sollst nur über das Gefühl reden. 1990 kommt man doch immer noch halbwegs nah dran vor.
Ich sag,
und 2050
ist super weit weg. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und ich habe gerade, für einer der vorangegangenen Podcaster von Stolz wie Bolle erzählt, dass ich jetzt eine Plastikfolie von einem Buch abgerissen habe.
Von Philip Roth.
Aber auch nur deswegen, weil ich den, als ich zuletzt Bücher gelesen habe, sehr gerne gelesen habe. Und das war das letzte von ihm ungelesene Buch, was ich noch im Schrank hatte. Es ist auch das letzte Prämortem veröffentlichte Buch. Gibt es das Wort, Prämortem?
Ja.
Aber jeder weiß, was gemeint ist. Der Gute ist nämlich inzwischen gestorben. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall fühlt es sich richtig gut an, ein Buch wieder zu lesen.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das würde mir auch echt fehlen.
Und ich habe in der Schulzeit nie gelesen und nach der Schulzeit aber immer gelesen. Und es hat mir immer total viel gegeben. Und ich zehre auch immer sehr lange. Wenn ich eine Sache lese oder irgendwas erfahre, dann habe ich das Gefühl, kann ich am nächsten Tag sofort in 20 Gespräche reinsteigen und sagen, na ja, genau, ich weiß auch übrigens Folgendes, weil ich so belesen bin. Das ist immer ein krasser Zufall.
Ja.
Naja, und es fühlt sich toll an. Ich mache es einfach statt Switch zu spielen in der U-Bahn jetzt.
Ja.
Und man kommt ganz schnell voran. Das Buch hat irgendwie 250 Seiten und ich habe jetzt ein Viertel durch eine U-Bahn-Fahrt hin und zurück. Was ich für Bücher hätte lesen können in all den Jahren. Auch so habe ich viele gute Spiele gespielt, ist auch gut. Auf jeden Fall ist darin, in den ersten 20 Seiten sterben gleich zwei Kinder an Polio. Kinderlähmung, fürchterlich. Und dann wird der eine beschrieben. Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich hinaus will.
Ich bin auch richtig gespannt,
wo das hinführt. Der eine Junge wird beschrieben als ein ganz lebensfroher, lebensbejahender Typ, der so begeistert ist von allem. Und das hat irgendwie mich erreicht. Ich habe irgendwie gedacht, ich war auch immer so. Ich habe auch mal einfach alles geil. Ich war so leicht zu begeistern.
Und ist das einer der toten Polio-Kinder?
Ja.
Ja.
Und die, halt die Hinterbliebenen haben so gesagt, so warum der? Und ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich sehr wiedergefunden in diesem, dass die Leute so gestaunt haben darüber, dass jemand so positiv ist.
Mhm. Mhm.
Und ich weiß nicht, was unser Ausgangspunkt war, aber ich wollte feststellen, dass ich mich selber immer als sehr positiven Menschen empfunden habe. Und in den vergangenen Jahren ist das nicht so doll an meiner Oberfläche rumgespratzelt. Und das finde ich schade, aber ich entdecke das ein bisschen wieder gerade.
Und war das weniger doll, weil du das weniger gefühlt hast oder weil du jetzt andere Möglichkeiten hast, das auszuleben, diese Positivität?
Ich glaube tatsächlich, dass ich weniger Raum habe und auch weniger Interaktion mit Leuten, wo man einfach
begeistert sein kann
ja. von verschiedensten Dingen und sich ja. so in so kleine Sachen reinfräsen und dann plötzlich so, sondern man hat halt schon eine Alltagsmühle irgendwie und es verlagert sich alles ein bisschen. Aber dieses Grundgefühl zu haben, die Welt ist wunderbar und interessant und alles ist toll, ist ein bisschen schwer jetzt 2020, wenn ein ganzer Kontinent brennt und der Dritte Weltkrieg bevorsteht und das Haus Windsor zerbricht.
Oh Gott, das ist mir so scheißegal.
Das ist witzig. Das ist das erste Mal, dass es mir nicht scheißegal ist.
Das Harry sagt, er will weg von der First Family.
Weil ich finde, dass es eine geile Story ist. Ich habe nie verstanden, warum irgendjemand Boulevardzeitschriften liest, warum sich irgendjemand für die Königshäuser, die sowieso völlig irrelevant sind, auch noch anderer Länder interessieren. Aber ich finde das so eine geile Story. Weil ich irgendwie diese ganze... Da ist so viel drin mit seiner Mutter, die von den Medien verfolgt wurde und in den Tod gestürzt ist. Und er, der wahrscheinlich immer schon gefremdet hat und mehr von der Power und dem Pep seiner Mutter in sich hatte und nicht die royale Linie dieses Langweilers Prinz Charles in sich trägt. Und dass er jetzt sagt, jetzt habe ich ein Kind, jetzt habe ich eine Frau, ich will den Scheiß nicht für meine Familie. Und wie sie alle damit umgehen. Und es ist so geil, das zu verfolgen. Und wie sie dann Statements machen. Und dann hört man so Geschichten wie, er wollte mit Charles reden, aber Charles hat gesagt, warte mal, bis du zurück nach England kommst, dann reden wir in Ruhe. Und es ging ihm nicht schnell genug. Dann wollte er selber eine Audienz bei seiner Oma haben. Und der Stab der Oma hat den Enkel nicht zur Oma gelassen. Dann ist er über Instagram an die Öffentlichkeit gegangen. Und Instagram ist die Antithese zu...
Der Queen.
Der Queen. Und dann war Charles verschnupft, dass er ihn so übergangen hat. Und dann haben die Medien spekuliert, ist er jetzt, hat er einen Bruch mit William, aber dann haben sie, es ist mega geil. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ja, deswegen gehen die Leute so drauf ab. Aber es ist halt vor allem eine coole Story. Mit der Mutter und dem, das Ganze. Und ich kehre diesem scheiß veralteten, verkalkten System den Rücken. Aber es ist halt doch irgendwie meine Familie und so ganz brechen will ich mit denen auch nicht. Das ist endlich mal was los. Und es hat auch diese geile Untergangsstimmung, wo du denkst, warum machen es nicht alle so wie Harry? Ist doch viel geiler.
Also du hast auf jeden Fall dein wiedergefundenes Maß der Euphorie gerade außerordentlich gut dargestellt. Ja, und also, Begeisterungsfähigkeit in dem Fall in Bezug auf das britische Königshaus. Wer hätte das gedacht? Ich kenne dich nun sehr gut, ich hätte es nicht erwartet.
Ich auch nicht. Ich kenne mich auch gut.
Ich finde es gut, ich finde das sympathisch. Ja. Aber witzigerweise habe ich so häufig in letzter Zeit irgendwelche, keine Ahnung, Artikel angelesen oder Berichte im Fernsehen gesehen, wo sich die wildesten Leute darüber geäußert haben. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum interessiert das denn die Menschheit? Während vor allem gleichzeitig endlich Laura Müller im Playboy ist.
Wer ist Laura Müller?
Die Freundin vom Wendler.
Wer ist denn nochmal der Wendler?
Oh.
Der sagt mir zumindest was, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Ist das so ein Mallorca-Sänger?
Ja, Michael Wendler.
Und der hat eine Freundin, die ist Laura Müller und die hat sich jetzt endlich ausgezogen.
Gerade 19 geworden und hat sich jetzt für den Playboy ausgezogen.
Hat zeitweise der Wendler sie dazu überredet?
Nee. So wird's nicht.
Warum heißt der Wendler?
Hat sich so eingebürgert, so wie man zu Sarah Knappig Sarah Dingens sagt.
Wer ist Sarah Knappig?
Da werden wir jetzt nicht drüber, also da fangen wir jetzt nicht erst an.
Das haben wir häufig, diese Situation.
Ja, das lohnt sich wirklich nicht, auch für, ich weiß, wer das ist und es lohnt sich nicht, jetzt so viel Zeit dafür aufzuwenden.
Der Wendler. Wusstest du, dass die Anzahl der Tiere, die in Australien verbrannt ist, 500 Millionen, alle weinen und tragen.
Sind wir nicht bei 1,25 Milliarden mittlerweile?
Milliarden?
Ja,
1,25. Könnte sein. Ist egal. Das war eine Zeit nach 500 Millionen und ja. die Zahl geisterte durch die sozialen Medien. Und die Menschen waren betrübt und haben Känguru-Fahnen auf ihre Facebook-Avatare gemalt und Just We Känguru gemacht und so. Es ist exakt die Summe an Tieren, die jedes Jahr in Deutschland für den Fleischkonsum getötet wird.
Ja, aber jetzt die noch extra dazu.
Jedes Jahr.
Die da verbrennen, das ist doch furchtbar.
Also das ist natürlich immer so schnell so. Aber ich fand das schon, das kann man mal einfach so im Raum stehen lassen.
Kann man, da kann sich jetzt jeder mal eine Scheibe von abschneiden von seiner Bratwurst.
Genau.
Ich möchte uns ein bisschen erheitern. Hast Bitte. Du Lust auf Erheiterung?
Ja, ich bin gerne guter Laune.
Ich weiß, dass du ein großer Fan von Donald Duck bist.
Ja.
Und
ich wäre fast ein Journalist geworden.
Aber?
Ich habe den Antrag nicht abgeschickt.
Hatte ich, okay, wenn die große Hürde da im Weg ist, dann kann man es
auch nicht verlangen. Ich habe das wirklich mal überlegt. Weil ich das,
was heißt das, ein Donaldist zu sein? Das
ist halt so ein Verein. Und die sagen einfach, wir finden Donald geil. Und das ist so, die betreiben Wissenschaft.
Okay. Dann wissen die bestimmt alles Folgendes.
Ist um Mitglied zu werden. Das ist eine Art elaborierter Fanclub.
Jeder weiß, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, auch wenn er kein Donaldist ist, dass zum Beispiel Onkel Dagobert Duck im englischen Original, doch Original.
Uncle Scrooge.
Uncle Scrooge McDuck heißt.
Ja.
Und ich habe eine Liste vorliegen, die ist aufgeteilt nach den Charakteren Donald Duck, Onkel Dagobert Duck und Tick, Trick und Track. Und darunter stehen verschiedene Sprachen und wie sie da jeweils heißen. Im Englischen heißt Donald Duck natürlich Donald Duck. Und wie du gerade richtig sagtest, Onkel Dagobert ist Onkel Scrooge McDuck. Und weißt du auch Tick, Trick und Track?
Ja,
weißt,
Dewey, Louie und
Huey.
Huey,
Dewey und Louie, genau.
Im Original übrigens Rip, Rap und Rub. So hießen sie ursprünglich mal. Ich bin Donaldist, ich weiß das.
Du bist Donaldist. Weißt du denn auch, wie Donald Duck auf Italienisch heißt?
Auf keinen Fall.
Paparino.
Paparino?
Paparino. Heißt Paparino. Onkel Dagobert heißt Paperon de Paparino.
Steht das auch
Entschuldigung, der heißt natürlich nicht Paparino, sondern Paparoni. Paperon de Paparoni. So heißt Onkel Dagobert. Und Tick, Trick und Track heißen Quico und Qua.
Quico und Qua?
Ja.
Schön.
Dann, was ist noch ziemlich gut? Dänisch. Donald Duck heißt auf Dänisch Anders Ant. Und Onkel Dagobert heißt Joachim von Ant. Und Dänisch, wahrscheinlich dann am Original orientiert, Rip, Rap, Ok, Rup.
Ja.
Dann finde ich noch besonders gut, auf Schwedisch heißt Donald Duck Kalle Anka und sein Onkel Joachim von Anka und Tick, Trick und Track heißen auf Schwedisch Knatte, Fnatte, Ochtiatte. Spanisch.
Warum heißen die nicht einfach Donald Duck?
Naja, Warum heißt bei uns
aber
Scrooge McDuck nicht Dagobert?
Ja, okay, das also, stimmt.
Ja, Dagobert. Nicht aus.
Würdest du, aber ich finde, Dagobert ist ein sehr guter Name.
Sehr guter Name.
Sehr, sehr, ja. Sehr. Und würdest du auch sagen, dass der Duck oder Duck heißt im Deutschen?
Ich weiß, dass er eigentlich Duck heißen soll.
Ja, ist es so? Soll er im Deutschen Duck heißen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Wahrscheinlich schon. Ich habe ja, vielleicht habe ich es schon mal erzählt. Früher gab es die Mickey Mouse immer am Donnerstag.
Ja.
Habe ich das schon mal erzählt im Podcast?
Weiß nicht. Nein, wir haben noch nie über die Mickey Mouse.
Und am Ende jedes Magazins war natürlich das Titelblatt des in der nächsten Woche. Und da stand in so einer Sprechblase Mickey Mouse jeden Donnerstag neu. Und ich habe es nicht verstanden, was das soll.
Donnerstag.
Ja, Donnerstag.
Ja.
Immer ein gutes Wortspiel.
Ja. Aber ein deutlicher Hinweis darauf, dass es wohl Duck
richtig
heißt.
Richtig, ja. Und ich finde das doof, ich finde, er heißt Donald. Ich finde ja auch, dass er Hulk heißt und nicht Hulk, der Grüne jetzt.
Ja, das lässt sich schlechter argumentieren, weil es viel mehr Aufnahmen gibt, also Audioaufnahmen, wo jemand Hulk sagt, als Duck. Stimmt das überhaupt?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, auf gar keinen Fall. Nee, gibt es weniger. Aber er heißt auch im Deutschen Hulk, oder?
Ja, na klar.
Wir haben ihn immer Hulk genannt.
Aber wir haben ihn ja auch mit A geschrieben. Deswegen.
Ja.
Noch ganz kurz zum Abschluss. Auf Spanisch heißt Donald Duck El Pato Donald. Sein Onkel heißt Gil Pato. Und den Drachen heißen Jojito Juanito y Jaimito.
Süß.
Ganz niedlich.
Sehr süß. Aber wenn du das ins Feld führst, ich hoffe, du kennst es noch nicht, oder vielleicht kennst du es auch schon. Batman im Schwedischen?
Nee, kenne ich noch nicht.
Es gibt ein Bild, ich halte dir das jetzt vors Auge.
Ja, da steht Englisch. Ich erkläre mal, was man da sieht. Das ist eine englische Flagge, daneben steht Batman. Dann ist es eine französische, daneben steht Batman.
Vielleicht Batman.
Dann eine italienische Batman, auf Deutsch Batman. Und jetzt?
Spanisch.
Batman.
Schwedisch.
Lederlappen. Leder mit Ä, muss man sagen.
Lederlappen. Ich weiß nicht, ob es echt ist, aber ich finde es so schön. Lederlappen ist einfach eine sehr gute Bezeichnung für Batman. Ah, da kommt der Lederlappen wieder angeflattert. Ja.
Sein Geschäft ist die Angst.
Ist das ein Spruch zu Batman? Sein Geschäft ist die Angst.
Nicht, dass ich wüsste, aber es würde
passen. Gefällt mir gut? Hast du mitbekommen, dass der Schöpfer von unserer gemeinsamen Lieblingsserie BoJack Horseman, Raphael Bob Waksberg, bei Twitter seit einem halben Jahr einen eigenen Twitter-Thread pflegt, bei dem er behauptet, dass er für Disney Plus einen Real-Life-Action-Darkwing-Duck-Movie macht, bei dem Darkwing Duck straight up people murder.
Nein,
und er pflegt das und schreibt dann, hab gerade einen Anruf von, was weiß ich, Ryan Gosling bekommen. Er will Darkwing Duck nicht spielen, aber ich bleib weiter dran. Und er zieht es einfach durch seit einem halben Jahr. Ist fantastisch. Sucht alle auf Twitter, Raphael Bob Waksberg, und guckt alle seine Serien.
Das werde ich tun, wenn ich das höre. Und mich daran erinnere, dass du das gesagt hast.
Halbzeit in der 10. Folge der Beleuchteten Brüder, die ihren Podcast präsentieren. Und ich möchte gerne über folgendes Thema mit dir sprechen.
Na?
Die Duschstange.
Ja.
Die Duschstange. Ich habe neulich eine hitzige Diskussion darüber geführt, ob man eine Duschstange braucht.
Also was wäre die Alternative, dass man einfach gar keine Aufhängung für die Duschbrause hat? Das ist nicht cool. Braucht die.
Warum?
Brauchst
du beide Hände?
Ja, um meine Haare einzuschäumen. Zum Beispiel. Brauche ich beide Hände.
Aber währenddessen läuft doch das Wasser eh nicht.
Doch, na klar.
Während du die Haare
schon immer das Wasser, durchgehend. Ich gehe unter die Dusche, mache das Wasser an, mache alles, was ich brauche, und dann mache ich sie aus und gehe raus.
Also die Pause. Erst nass
machen. Gibt keine Pause. Das machen nur Frauen.
Früher habe ich es sogar so gemacht. Nass machen, Pause. Shampoo, abspülen, Pause, Körper, abspülen.
Alles falsch.
Inzwischen mache ich Shampoo und Körper zusammen.
Das machen nur Frauen, und das meine ich nicht despektierlich mit, das sollte man nicht tun, weil es nur Frauen machen, sondern einfach buchstäblich machen das nur Frauen.
Und ich.
Und du. Überleg mal. Ist gar keine Wertschätzung in irgendeine Richtung jetzt.
Okay, aber kann ich verstehen. Das wäre ein Punkt, wo man, wenn man das Wasser laufen lässt, du kannst natürlich auch einfach den Duschkopf hinlegen und ihn laufen lassen und ihn nicht einschamponieren.
Aber das Geilste beim Duschen ist doch, dass du von einer wohligen Wärme ummantelt wirst.
Aber Moment. Benutzt du Shampoo und Duschgel oder nur Shampoo?
Duschgel für den Körper?
Ja, beides. Braucht man ja theoretisch nicht, weil Shampoo eigentlich denselben. Das wäre ein zweites separates Thema, ob man eigentlich Duschgel braucht oder nicht. Okay, du benutzt Shampoo.
Ja.
Wahrscheinlich hast du den Kopf nicht unter der Dusche, während du dich
einschamponierst, sondern so im Rücken. Rücken oder mal an der Brust.
Und wenn du dich jetzt am Körper mit dem Duschgel einseifst, läuft das Wasser auch.
Ja.
Aber da ist meine Angst immer, dass das Wasser das Duschgel schneller beseitigt, als ich es, dass es einwirkt und den Dreck wegmacht. Weil permanent ist das Wasser irgendwo drauf und ich will mich erst einseifen, richtig. Und dann wirkt es einen Moment. Und dann kommt die Dusche und strahlt alles in den Ausguss.
Aber man braucht. Nein. Ja.
Kein Problem.
Nein.
In dem Moment, wo du das Duschgel raufmachst, ist es schon wieder.
Machen wir ja erstens überhaupt kein Duschgel auf dem Rücken. Es gibt genau 5 Punkte, vielleicht 4. Wo ich Duschgel hinmache.
Kniekehlen.
Nein.
Unter die Achseln.
Ja, unter die Achseln.
Genitalbereich.
Schwanz, Hintern.
Ich habe den Genitalbereich nicht.
Und vielleicht so ein bisschen Brust unnötigerweise. Das ist einfach nur
just for fun. Der Rücken wird durch die Haare mit gemacht.
Rücken,
der Schwitzmann.
Ja, da komme ich überhaupt nicht ran. Vor allem, ich habe doch 5 Minuten lang warmes Wasser im Rücken. Das macht es, du sagst doch gerade selber, dass es ein interessantes Thema ist, darüber zu reden, ob man überhaupt Duschgel braucht.
Nein, weil du auch das Shampoo nutzen könntest, um dich damit einzureiben. Weil ich glaube, dass chemisch kein Unterschied zwischen Shampoo und Duschgel besteht. Außer, dass vielleicht das Shampoo noch irgendwelche geilen Haarfeatures hat, aber auf jeden Fall genauso gut deinen Körper säubern kann.
Der auch bei uns beiden relativ haarig ist.
Auch das ist interessant, das ist ein pikantes Detail aus meinem Leben.
Oha.
Wenn ich Shampoo benutze, schamponiere ich damit nicht nur meine Haare.
Sondern auch deine Brust?
Nein.
Dein Bart?
Meine Achseln. Komischerweise nicht meine Brust und komischerweise nicht mein Bart. Meine Achseln
und den Schambehaarung. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja, du bist
für die benutze crazy ich Shampoo.
Guy.
Das wusste weil irgendwie ich denke nicht. Ich bin nämlich ein Duschgel-Befürworter, aber ich zweifle langsam an meiner Position, weil ich keine wirklichen
Argumente
habe, das zu tun. Aber ich habe das Gefühl, die brauchen auch diese besondere Haarpflege.
Also ich habe das mal eine ganze Weile empirisch untersucht, ob das einen Unterschied macht, wenn ich meinen Bart einreibe mit Haarshampoo oder nicht, ob der dann weicher wird oder so, habe ich keinen Unterschied gemerkt.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich habe auch von meiner Mutter mal so ein Barthaarpflegegel geschenkt bekommen.
Ja.
Habe ich ein paar Mal benutzt, keinen Unterschied. Seitdem mache ich es nicht mehr, weil unnötiges, dummes, scheiß Männerpflegeprodukt.
Ja.
So wie wahrscheinlich die allermeisten Frauenpflegeprodukte
völliger Humbug sind. Ich verbrauche gerade die ganzen Proben, die wir noch so haben, damit sie einfach weg sind. Ich habe jetzt so eine In-Shower-Body-Milk. Die soll man nach dem Duschen auf die Haut schmieren und sich dann nochmal abduschen.
Okay.
Ich glaube, es hat keinen Effekt, aber ich mache es, bis es alle ist.
Und dann kannst du ja mal berichten, ob das irgendwie einen Unterschied gemacht hat.
Nichts.
Kann ich mir auch wirklich beim besten Willen vorstellen.
Hier an dieser Stelle. Aber einmal noch kurz zurück zur Duschstange. Ich glaube, ich bin gegen Duschstangen, weil ich finde, dass Duschstangen hässlich sind und einfach Dinge sind, die muss man dann anbohren, die haut man sich da rein, die sind da immer und die braucht man nicht. Und ich brauche sowieso die Kontrolle mit dem Duschkopf, weil ich es nicht einfach nur das Wasser von oben kommen lassen kann.
Warum
nicht? Denn ich muss von unten das Wasser in die Achselhöhlen ballern und auch gerade so Füße, Kniekehlen, alles, was unter der Brust ist, muss richtig von allen Seiten einmal den Duschstrahl rein.
Und dann nimmst du das dann halt von der Duschstange runter. Ja,
ich finde, wenn man es runternehmen muss, ich habe eh die meiste Zeit das Ding in der Hand, um irgendwie rumzuhantieren. Und das bisschen, was dann von oben kommt, das kann ich dann auch mit meiner Hand einfach einmal kurz halten.
Kennst du das gar nicht, dass du, hörst du Musik beim Duschen?
Nie, leider.
Nie?
Nee.
Okay. Das habe ich nämlich ab und zu mal, dass ich...
Ich dusche auch nicht sehr lange.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Eigentlich 3 Minuten Maximum, eher weniger.
Ja.
Ich putze doch Zähne dabei und sobald ich eigentlich fertig bin, ist alles andere auch fertig. So, aber was ich ab und zu mal mache, wenn ich frei habe zum Beispiel, dann und jetzt nicht irgendwie irgendwo sein muss in einer bestimmten Zeit, dann dusche ich auch gerne mal 10 Minuten, freue mich über diese wohlige Wärme, die mich umschmeichelt und höre dabei Musik und singe und tanze.
Oh, schön.
Ja, und das...
Bist du schon mal ausgerutscht? Du bist schon mal ausgerutscht in der Dusche.
Ja, da war ich 10 oder so. Oder 13. Aber mit zwei Händen tanzt es sich besser, als wenn,
ja,
man,
stimmt,
als wenn man noch einen
Dusch, das ist eine schöne Vorstellung, dass du unter der Dusche stehst und tanzt.
Und singst.
Und singst.
Und unverschämt laut auch.
Ja, finde ich gut.
Ja, super.
Da braucht man die zweite Hand.
Man braucht sie nicht zwangsweise. Man könnte auch, man, ja, könnte jetzt auch zum Beispiel die Duschbrause als Mikrofon benutzen. Das stimmt schon.
Ich trinke manchmal aus der Dusche, du auch?
Nee, nie. Ich trinke manchmal unter der Dusche Bier. Aber auch schon seit langer Zeit nicht mehr.
Sehr
aber
interessant.
Ein Duschbier ist eine.
Duschbier ist ein Ding.
Ist ein Ding. War lange Zeit bei mir ein Ding.
Ich mag dieses Warme auch. Ich bin früher immer, bei meinen Eltern war die Dusche im Keller, was sehr ungewöhnlich ist. War eine geile Dusche. Da hatte ich auch das von oben, aber da hatte ich zusätzlich die Handbrause. Da hatte ich beides.
Ich kenne die geile Dusche deiner Eltern im Keller.
Beides zusammen ist natürlich ein besonderer Luxus, weil einfach sich drunter stellen, auch die Arme baumeln, das finde ich dann auch gut. Aber da muss man schon. Und dann war es aber, wenn man rauskam, aufgrund des Kellers so kalt, vor allem im Winter, dass ich immer noch nach dem Duschen nach oben gelaufen bin, habe mich geduscht, ins Bett gelegt und habe nochmal diese Wärme der Decke, die noch von vorher da war, auf mich wirken lassen und bin dann relativ hektisch in die Schule gehumpelt. Aber das war toll.
Ach, morgens hast du dich nochmal ins Bett
gelegt. Morgens vor 8. 8 ist ja auch einfach eine Zeit, das ist ein Folter für Schüler, muss man auch, gerade so für Oberstufenschüler, die mit ganzen Hormonhaushalt woanders sind und die müssen dann sich um 7 aus dem Bett schaben. Ich bin meistens um 10 vor 8 aufgestanden. 10 vor 8 aufgestanden, in die Dusche, 5 vor 8 nochmal unter die Bettdecke, 3 vor 8 oder 2 vor 8 aufgestanden, zur Schule gehetzt, 2 bis 3 Minuten nach 8 angekommen.
Aber deine Leistungen waren so gut, da haben die Lehrer es akzeptiert. Benni, es passiert ist etwas Unwahrscheinliches.
Ja.
Ich sag's dir direkt. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen. Jetzt kommt gleich ein Schnitt.
Ja, da, dort.
Ja. Und dann kann ich in der Zwischenzeit Pipi machen gehen, ja, und kurz rauchen.
Das ist sehr unwahrscheinlich.
Hey, willkommen zurück. Ich bin erleichtert und entleert. Und du hast, weiß ich nicht, was du gemacht hast. Ich bin auf jeden Fall jetzt entspannter. Bist du auch entspannt?
Warum bin ich eigentlich nicht auf Klo gegangen, ich Dussel?
Ja, weiß nicht, musst du denn?
Also es wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt ist noch nicht so doll der Druck da, aber wahrscheinlich am Ende dieser Folge schon. Ja, aber dann habe ich was, um was mich freuen kann.
Ja, Vorfreude ist die beste Freude. Weißt du, worauf ich mich freue? Auch in 20 Jahren ungefähr. Weil dann wird die Welt ein besserer Ort sein. Möchtest du wissen, warum?
Ja.
Aus verschiedenen Gründen. Erstens, diese ganze woke Fridays for Future Generation wird in einem Alter sein, wo sie gegebenenfalls Dinge zum Besseren ändern können. Das finde ich gut.
Soll ich da gleich eine Gegenrede zu halten?
Bitte, du sollst eigentlich auch am Ende keine Gegenrede dazu halten. Du sollst mir zustimmen und dich mit mir freuen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, warum ist es gerade so scheiße mit den Renten? Weil diese geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt alle in einem Alter sind, wo sie viel zahlreicher sind, als es die Normalverteilung eigentlich vorsieht. Die sind in 20 Jahren alle tot und dann haben wir sehr viele Leute, die nachkommen und so und wenig Leute, die dann noch alt sind und dann ist es auch finanziell alles gut. Das heißt, gesellschaftlich sind die richtigen Menschen am Hebel und auf der anderen Seite ist auch viel Geld da für gute Sachen. Das heißt, so in 20, vielleicht 30 Jahren, also dann sind wir so ungefähr 40. Und dann wird das Leben gut.
Ja?
Ja.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Ich glaube auch, dass das Leben gut wird. Aber nicht aus diesen Gründen.
Das sind die Gründe.
Die Leute, also jetzt die Geburtenraten auch nicht rosig. Wir verschlankern uns immer weiter.
Ja, aber dieser dicke Batzen, ja, ist dann Batzen weggestorben. Ist
weg. Der Batzen nur für Hunde, nicht für Katzen. L'Oreal, glaube ich. Batzen. Der ist tot. Und das Problem ist, die woke Generation ist nur so eine kleine elitäre Oberschicht dieser woke Generation. Den,
ja, absoluten, und
Großteil dieser woke Generation interessiert das alles überhaupt gar keinen Scheiß. Und,
aber wer ist in der Regel die Gesellschaftsschicht, aus der die Entscheidungsträger kommen? Die Privilegierten.
Aber die waren damals auch schon so woke.
Aber
also die heute privilegiert sind.
Nein, waren sie, glaube ich, nicht so sehr. Das war ja schon
also
so,
sagen wir
die
so.
Post-68er-Generation hat sich sicherlich wieder gegen ihre Eltern aufgelehnt und mussten wieder irgendwie zum Konservativen.
Ja, mussten Tauben fliegen lassen wir in Hochzeiten.
Genau, da mussten sie wieder zurück.
Diese Bastarde. Bastard ist ein schlimmes Schimpfwort, das darf man eigentlich nicht benutzen. Ich mag es so gern wegen des Klangs.
Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Es bedeutet nur, dass deine Eltern nicht verheiratet waren, als du auf die Welt gekommen bist. Ja, als du auf die Welt gekommen bist oder als du gezeugt wurdest? Eigentlich muss es ja ums Zeugen gehen, wenn man
moralisch verwerflich... Ich glaube aber, wenn du die Kurve noch kriegst und damals auf dem Dorf und noch schnell geheiratet hast, war das schon okay. Wenn der Babybauch schon da war, hast du ein paar hochgezogene Augenbrauen bekommen, aber wenn du es schnell abgewickelt hast, war schon okay.
Aber es muss eine klare Bastard-Definition
geben. Das stört mich sehr, dass Bastard ein Schimpfwort ist, hinter dem ich inhaltlich nicht stehe, das ich aber so gerne mag.
Gibt es davon noch mehr?
Bastard. Das ist klingt, wie ich gesagt, es so gern. Das ist so richtig
herabwürdigend.
Genau. Einfach so bam.
Ja.
Schade, dass es nicht was anderes bedeutet.
Wie Fotze. Ich finde ja Fotze ist ein fürchterliches Schimpfwort, weil das so krass herabwürdigend Frauen gegenüber ist und dem wunderbaren weiblichen Geschlechtsteilen. Ich bin großer Fan.
Ist es so?
Ein vier Schamlippen.
Ich habe gerade allen vier, den beiden inneren und den beiden äußeren. Ja. Keine Präferenz, ob rechts oder links.
Nein, alles
geil. Alles sind gleich gut. Sind die Inneren genauso gut wie die Äußeren?
Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Die haben mehr geile Tricks am Start.
Und die sind auch das, was man... Egal. das ist interessant, weil ich gerade gehört oder gelesen oder erzählt bekommen habe, dass die absolute Mehrheit der Menschen und oder Männer, nicht und oder, entweder waren es nur die Männer oder alle, das weibliche Geschlechtsteil ekelhaft finden.
Okay.
Und dass das nicht passt zu dieser ganzen herabwürdigen, sexualisierenden...
Ja, passt doch gerade. Vor allem, wenn es nur die Männer sind, dann ist halt Frau aus Sicht des Allgemeinmannes irgendwie was Ekelhaftes und das spiegelt sich in ihrem Genital wieder.
Wenn es alles so sexualisiert ist und die Frau als Sexobjekt und so weiter und brr und nur
dafür. Aber deswegen wird auch meistens über Tittenärsche gesprochen, statt. Ich meine.
Ja, aber glaubst du, diese ganzen Proleten würden sich zufrieden geben, wenn sie einmal kurz hier ein bisschen tätscheln und da ein bisschen streicheln dürfen? Nein, die wollen die harte Penetration. Und gleichzeitig ekeln sie sich davor. Was ist das für eine Entfremdung von... Und deswegen finde ich es erfrischend und schön, dass du hier die Vulva feierst.
Die Vulva ist mega. Bin richtig großer Fan.
Ein Fan der Vulva.
Es gibt
vielleicht sollen wir so einen Fanclub gründen. Ein bisschen mehr,
du wolltest doch so gern unseren Podcast thematisch
schärfen
und festlegen. Vielleicht können wir der Vulva-Podcast sein.
Ja.
Dass wir jede Folge einfach die Vulva preisen.
Ist das, können wir dadurch feministisch sein oder sind wir dadurch qua Geschlecht geht es nicht?
Na klar, kann man als Mann feministisch sein.
Kann ich als weißer, heterosexueller Mann überhaupt ein Vorkämpfer für diejenigen sein, die diskriminiert werden?
Selbstverständlich.
Ich würde das gerne.
Ohne jede Einschränkung.
Aber manchmal hat man immer das Gefühl so...
Ich weiß genau, was du meinst.
Wenn man von so einem hohen Ross spricht und aus einer privilegierten Position heraus, ja.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich möchte dir ein Beispiel aus meinem Leben geben. Das ist ungefähr 2-3 Jahre her. Da war ich im Fitnessstudio auf dem Laufband. Und es war so, da waren ganz, ganz viele Laufbänder so in einer Reihe. Und ich lief da so und wollte irgendwann wissen, wie spät es ist.
Ja.
Und die einzige Uhr, die für mich zu dem Zeitpunkt einsehbar war, war rechts von mir. Ich hätte nach rechts über meine Schulter gucken müssen, um die Uhrzeit lesen zu können. Kurz bevor ich auf die Uhr gucken wollte, hat sich auf dem Laufband neben oder zwei Laufbänder neben mir eine junge Frau gesellt, die auch anfing, auf dem Laufband zu laufen. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, denkt die vielleicht, ich starr sie an und will ihren in engen Sportkleidung gehüllten Körper abchecken.
Zweifellos makellosen Körper.
Keine Ahnung, ich habe mich nämlich nicht getraut. Tja. Ich habe die ganze Zeit mich nicht getraut, auf die Uhr zu gucken, weil ich Angst hatte, dass sie das sieht und denkt, ich meine, normalerweise guckt man auf dem Laufband nicht krass doll zur Seite nach links oder rechts.
Ja.
Außer du willst halt wirklich irgendwas Konkretes sehen. Und wenn sie sich zu dem Zeitpunkt nicht bewusst ist, dass die Uhr hinter ihr ist, denkt sie vielleicht, ich gucke sie an und fühlt sich dann schlecht. Und das wollte ich nicht. Ja. Deswegen bin ich die nächsten, keine Ahnung, noch 20 Minuten gelaufen, immer und mit der Frage, wie spät ist es jetzt eigentlich?
Schrecklich. Aber ich finde, nach 20 Minuten, wenn sie initial auf das Laufband kommt und du dich direkt umdrehst, okay. Aber wenn du dich nach 10 Minuten umdrehst und auf die Uhr guckst, auch noch gezielt,
ja.
Da hättest du schon tätig werden können.
Wahrscheinlich.
Ansonsten ist das, auch wenn du die Serie lange verschmäht hast oder immer noch verschmähst, eine 100% wunderbare Seinfeld-Situation. Es sind genau diese Momente. Es gibt eine fantastische Seinfeld-Szene, an die ich immer denke, wo einer Trinkgeld geben will in so eine Dose, die auf dem Tresen steht. Und in dem Moment, wo er das Trinkgeld eben gibt, dreht sie sich aber gerade weg und sieht nicht, dass er Trinkgeld gegeben hat.
Ja.
Und das wurmt ihn so, dass er dann, als sie das nächste Mal wieder wegguckt, das Geld wieder rausnehmen will. Damit, und dann wird er natürlich erwischt und das ist alles so.
Ja, ja.
Und solche Grauzonen des sozialen Miteinanders erforscht die Serie und das gehört auch dazu. An was erinnert mich das? Ich war heute im Supermarkt und ich habe immer das Problem, dass ich nicht möchte, dass mir die Kassierer erläutern, wie ich das Kartenlesegerät zu bedienen habe.
Ja.
Man kommt bei manchen aber nicht zuvor. Und das ist in ihrem Kopf, ist es, sie spulen es automatisch ab.
Ja.
Sie sagen dir, wann du die Karte reintun kannst. Sie sagen dir, wann du die Geheimzahl eingeben kannst. Und ich will es immer so mit meiner Körperhaltung und mit meinem
Move, und dann mit will ich immer schon bestätigen.
Sagen. Genau. Und dann mit grün bestätigen. Das kommt auch immer, genau. Ja. Und ich will immer sagen, nein, 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 ich bin schneller als das. Ich signalisiere dir schon, dass ich weiß, dass ich gleich meine Geheimzahl eingeben werden muss, denn ich habe ein Gehirn. Und es wurmt mich immer dann, wenn ich das nicht stoppen kann.
Ich frage mich, ob das eine mögliche Definition von First World Problems sein könnte.
Mit Sicherheit. Ich würde es nicht mal als Problem beschreiben, das ist, was mich beschäftigt.
Geil, worüber du dir in deinem Alltag Gedanken
ganz hast. Viel. Über all diese Dinge. Ich bin voll davon. Mit diesen Alltagssituationen. Aber einfach, weil es mir Spaß macht, rauszufinden, wo hier eigentlich die Sollbruchstellen sind und wo die ungeschriebenen Gesetze sind.
Und womit also im Grunde eine, wie du ihn vorhin erwähnt hast, Loriot-Sicht auf die Welt.
Oder eine Seinfeld-Sicht auf die Welt.
Ja.
Seinfeld ist der Loriot der USA. Das kann man so sagen.
Ja, zumindest ein ähnlicher Ansatz. Ja, cool, interessant.
Ja.
Wie sind wir jetzt eigentlich von den woken und nicht mehr so woken Leuten auf dieses Thema? Ist auch egal.
Das könnt ihr nachhören, indem ihr diesen Podcast hört. Und zwar erneut.
Wir sind Assoziations Jesus Christus. Habt ihr, was ich mich neulich gefragt habe, weil ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber angenommen, man stirbt irgendwann. Und man schafft es, dass Leute sich an einen erinnern. Dann möchte man noch in der Regel für irgendwie was Cooles erinnert werden.
Ja,
das irgendwas ist halt Gutes, irgendwas Positives. Man möchte noch irgendwie positiv im Gedächtnis bleiben.
Ja.
Jesus Christus, der Typ überhaupt, der irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, seit über 2000 Jahren, wird immer dargestellt am Kreuz, wo er stirbt. Der ist über Wasser gelaufen. Der hat Wasser zu Wein gemacht. Der hat Blinde sehen lassen können. Warum wird er denn nicht so dargestellt?
Also man muss erstmal sagen, Jesus kann sich nicht darüber beschweren, nicht genug dargestellt zu werden. Auch außerhalb seiner Kreuzhaltung.
Ja, das stimmt schon.
Und Jesus kann sich auch nicht darüber beschweren, nicht genug erinnert worden zu sein. Und dass du weißt, dass der Typ über Wasser gelaufen ist, zeugt
auch davon. Auch dafür,
ist eine ziemlich Erfolgsstory.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem so das klassische Bild.
Okay, es ist eine überwältigende Mehrheit der Todesdarstellung.
Ja.
Warum? Weil er sich für die Menschen geopfert hat. Weil das ultimative Heldentum.
Aber was hat sich denn eigentlich danach geändert? Nichts hat sich danach geändert.
Jetzt sind wir wieder im gefährlichen Territorium.
Im gefährlichen religiösen. Nee, aber weißt du davon noch irgendwas aus dem Religionsunterricht?
Ich könnte noch mal ein paar Videos der beleuchteten Brüder sehen und wäre schnell schlauer.
Ich weiß nicht, ob dich das schlauer macht.
Er hat die Menschen von den Sünden reingewaschen, indem er sie auf sich genommen hat.
Und danach haben alle weiter gesündigt und es war
ist aber auch ein bisschen
ohne Sinn und Zweck.
Nee, danach haben die Menschen das gesehen. Er hat ein Beispiel gebracht. Er hat ein Beispiel.
Aber haben die Menschen aufgehört zu sündigen? Ja, nein, überhaupt
im großen
nicht.
Stil.
Weiß ich nicht. Es wurden immer noch nichts. Was heißt denn gebessert?
Hallo, wir haben eine allgemeine Krankenversicherung.
Seit 100 Jahren. Seit 50 Jahren.
Insgesamt ist die Hygiene sehr viel besser geworden. Mehr Menschen haben Zugang zu Trinkwasser, weniger Säuglingssterblichkeit, alles zurückzuführen auf Jesus.
Ich weiß nicht.
Mehr Podcasts.
Und das nur, weil Jesus sich am Kreuz
Das ist ja das Ding. So funktioniert Religion. Du kannst alles, was Positives auf den positiven Gestaltungswillen der Religion zurückzuführen und alles Negative auf die Unreligiosität der Menschen.
Ja, aber das ist doch richtiger Schwachsinn. Warum glaubt das denn irgendjemand? Weißt
du? Wollen wir eine Umfrage machen?
Nee, die wäre eh nicht repräsentativ. Auch wir haben uns, glaube ich, eine kleine...
Ich fahre in Sudan und frage die Leute, warum sie eigentlich an Jesus Christus glauben.
Ich möchte, dass du mir eine andere Frage beantwortest, weil mich das wirklich umtreibt. Weil Religion, gut, das akzeptiert man, da sind einfach Wahnsinnige am Werk. Und der Großteil der Menschheit ist offensichtlich wahnsinnig geworden. Und fair enough, dann sind wir halt irgendwie die Minderheit. Ist okay, kann ich mit leben. Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, und jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen ernster, aber Donald Trump und die Bild-Zeitung und das Ding, was die miteinander am Laufen haben, beziehungsweise nur die Bildzeitung mit Donald Trump. Donald Trump bringt diesen hohen General um im Iran, beziehungsweise nicht im Iran, im Irak mit seinem Drohnenangriff. Ja. Will offenbar noch einen zweiten töten, schafft es nicht, ja. Verschweigt er. Auch okay, auch nachvollziehbar. Die Bildzeitung schreibt wenige Tage später auf den Titel "Kein Krieg!" Ausrufezeichen. Danke, Mr. President. Wie kann etwas, was so offensichtlich falsch ist, auf allen Ebenen zu etwas Positivem ausgeschlachtet werden?
Also, Wie ist das möglich? Ich kann mich dazu nicht so dezidiert äußern, weil ich nicht weiß, ob dieser Soleimani oder wie er heißt, Soleimani,
ja.
Vielleicht ist die Welt ein bisschen besserer Ort, weil er nicht mehr da ist. Könnte sein.
Ja.
Könnte sein. Was ich an der Story insgesamt super interessant finde, Donald Trump lässt einen General umbringen.
Ja. Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das finde ich auch interessant.
Das war ein Akt der Selbstverteidigung.
Ja.
Für die USA.
Ja.
Daraufhin kocht Iran und veranstaltet Trauermärsche, die so ähnlich ausgehen wie in Duisburg. Und war das Duisburg? Ja.
Ja.
Gute Referenz.
Wenn du, also du meinst...
Ja, die Totgetrampelten meine ich.
Beim nicht starken Move.
Bei der Love Parade.
Love Parade, ja.
Genau.
Ja.
Ich hab einen Bogen geschlagen zwischen Teheran und...
Liebe Grüße an meinen Studiengang an dieser Stelle.
So, jetzt kocht der Iran... Nee, nicht der Iran. Jetzt kocht Iran... Iran hat keinen Artikel, ist wie Nutella. Teheran ist wie Duisburg und Iran ist wie Nutella.
Das ist alles, was wir über Weltpolitik
und schreit. Vergeltung, Vergeltung, Vergeltung.
Ja,
tot und die USA stellen sich hin und sagen, wir sind ein friedliches Land, wir sind an friedlichen Lösungen interessiert und so weiter. Und Iran sagt, aber wir haben uns schon zusammengesetzt und wissen ganz viele Ziele, die USA richtig hart treffen werden. Was sagt jetzt Donald Trump? Donald Trump sagt, wir wollen keinen Krieg, wir sind ein friedliches Land. Aber übrigens, falls ihr Rache üben wollt für unseren kriegerischen Angriff, haben wir schon 52 Ziele ausgeguckt, 52. Die wir in Grund und Boden bomben werden. Was ist das für eine heftige Position? Du machst einfach jemanden, du haust eine Sandburg platt, stellst dich hin und sagst, ich bin friedlich, aber wenn du meine Sandburg platt machst, töte ich dich und deine ganze Familie und häute sie und schächte sie und werde sie auf alle Ewigkeiten entehren.
Ja.
Also, das muss man erstmal bringen.
Ja. Aber höre ich jetzt Bewunderung bei dir raus?
Nein, völliges Erstaunen darüber, dass so etwas Weltpolitik sein kann. Da sind auf beiden Seiten absolute inkompetente Amateure am Werk, die wie im Sandkasten sich auch tatsächlich agieren. Und am Ende kommt aber Trump damit durch.
Ja.
Er kommt wirklich damit durch. Er hat einfach gezielt einen Typen umgebracht, einen hohen General.
Und ganz offensichtlich ohne richtige Beweise, wie er eigentlich angegeben hat.
Und wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, bei Obama wäre das so gewesen, er wäre gekommen und hätten gesagt, der Typ ist wirklich ein Riesenproblem und das Beste wäre eigentlich, er wäre nicht mehr da, aber was sollen wir tun? Und sie haben gesagt, ja, wir können nichts tun. Und Trump sagt einfach, töte den doch. Und wir sollen die doch mal kommen. Dann warten wir mal ab, was die so zu zeigen haben. Das ist Iran, wir sind die USA, was ist denn los? Das ist schon heftig.
Und das ist
total erschreckend und besorgniserregend und fürchterlich. Aber irgendwie erkenne ich darin auch so eine gewisse...
So scheint Weltpolitik im Jahr 2020 zu funktionieren. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und wozu führt das, dass das Iran aus Versehen ein Passagierflugzeug abschießt mit Boden-Luft-Raketen? Ups! Nee, da war ein technischer Defekt. Es gab Augenzeugen in vorbeifliegenden Flugzeugen, haben sie behauptet. Die haben ausgesagt, es hätte gebrannt an Bord. Also das, ja, damit haben wir nichts zu tun.
Also da muss man auch mal sagen.
Und dann kommt zwei Tage später das Video online, wie ganz offensichtlich das Ding von der Rakete getroffen wird. Ja, übrigens, wir wollten noch sagen,
Haben sie doch abgeschossen.
Wir waren das, war nicht mit Absicht. Das wollten wir gar nicht.
Wir dachten, ja, jetzt glaube ich denen auch.
Ich glaube glaub das denen auch.
General, sagt, und das ist, wäre tot.
Und das ist der allergrößte Wahnsinn, dass das nicht mal richtig seltsam ist, dass sowas passiert.
Ja. Und jetzt muss aber Trump da sitzen und sagen, ich kann machen, was ich will, weil die Leute sind so dumm.
Man könnte aber auch Trump gegenüber vorwerfen, wenn er nicht angefangen hätte, wahllos irgendwelche hochrangigen Offiziere abzuschießen, hätten sie vielleicht ihre Bodenluftraketen überhaupt nicht in Stellung gebracht.
Mit Sicherheit, aber trotzdem ist es am Ende, ist es Iran, der doof dasteht.
Ja, absolut. Vor allem jetzt ist es auch noch der Anstoß, der Stein des Anstoßes, um die Kritiker auf die Straßen zu treiben.
Wie sagt ihr das? Ich glaube das tatsächlich, dass in diesem Jahr dieser Mensch eine zweite Amtszeit bekommt.
Welcher von den beiden? Glaubst du oder glaubst du nicht?
Doch.
Ja, ich glaube es auch. Ich glaube es auch.
Dass der durch Zufall einmal hops, er wird gewählt, okay. Aber es ist wie in Großbritannien. Die Leute wählen aus Versehen den Brexit und danach schenken sie Boris Johnson die absolute Mehrheit.
Ja.
Obwohl hinterher alle gesagt haben, ja, jetzt wachen die Briten auf, jetzt merken sie,
die wollen das ja eigentlich gar nicht. Jetzt suchen sie jemanden, der das noch irgendwie abwenden kann. Sie hätten
vielleicht nicht unbedingt einen Antisemiten als Oppositionsführer aufstellen sollen, aber es ist schon Wahnsinn, was da passiert. Und es zieht sich durch. Aber es gibt auch gute Nachrichten auf der Welt. Es gab gerade 4 große Wahlen, in denen Sozialdemokraten plötzlich gegen rechte, nationalistische oder konservative Kandidaten in Europa gewonnen haben.
Wo?
Dänemark. Allerdings auch nur mit einem krassen Antimigrantenkurs.
Geht nicht ohne. Aber, die wollen die auf irgendeine Insel verschiffen, ne?
Ja, Kroatien. Die anderen beiden habe ich vergessen. Dänemark und Kroatien auf jeden Fall. Aber es waren 4. 4 Wahlen, in denen... Portugal und Spanien.
Und wo man natürlich auch noch mal darauf hinweisen muss, um irgendwie das ganze Thema positiv abzuschließen, das Thema Weltpolitik. Finnland hat jetzt an der Spitze 4 oder 5 Frauen stehen. Nur Frauen.
Junge Frauen.
Junge Frauen, die bestimmt alle schöne Vulvas haben. Und... Das vermute ich jetzt einfach mal.
Hast du es geschafft, unseren ganzen schönen, positiv weltpolitisch gewandelten feministischen Satz darauf hinzukochen,
dass ich eigentlich doch sexistisch bin.
Dass du wichtige politische Personen auf ihre Vulvas reduziert hast.
Korrekt. Aber nur just for the fun of it.
Ja, ich wollte eigentlich auch nochmal, eigentlich wollte ich irgendwie noch positiv dazu zurückkommen, dass wir dafür einstehen, dass das weibliche Geschlechtsteil wunderschön ist.
Das stimmt. Und vor allem genauso Formen, Farben und variantenreich wie das männliche.
So. Und viel zu viel Verachtung erfährt.
Ja, und viel und zu wenig Beachtung auch.
Beachtung, ja.
Aber es versteckt sie auch ein bisschen. Das ist ein bisschen schüchtern. Schüchtern ist
Geschlecht. Es gab den Vorschlag, statt eindringen oder penetrieren, das Wort umstülpen zu verwenden.
Oh, hübsch. Finde ich gut.
Um das umzukehren,
die Verhältnisse. Ja. Das ist der aktive Part vertauscht. Das finde ich gut. Ich würde mich gerne mal wieder umstülpen lassen.
Ja.
Das klingt auch gar nicht so. Das klingt viel, viel angenehmer, als ich würde mal gerne wieder penetrieren.
Ja. Glaubst du, die Mehrheit der Männer wäre okay damit, der passivere Part zu sein? Ich glaube, auf gar keinen Fall wäre das der Fall.
Passiver, also das musst du definieren, was
so meinst du? Im Kopf, zu sagen, das Verständnis zu haben.
Ja, auf gar keinen Fall wäre.
Gar keinen
nein,
Fall, ne?
Nein. Die allermeisten Männer sind absolut Vollidioten und Arschlöcher.
Mehr sind mehr Männer Vollidioten als Frauen.
Safe. 100%.
Es ist diese alte Theorie, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es nur Frauen
gäbe. Ja, habe ich doch auch schon mal gesagt. 10 Jahre lang weltweit kein Wahlrecht für Männer.
Und, ja, das, ich glaube, das ist ein durchschlagender Erfolg.
Ja, ich bin davon überzeugt. Deswegen mag ich auch The Marvelous Mrs. Maisel so. Weil eine junge Frau in den 50er Jahren, wo sie eigentlich von allen Seiten unterdrückt wird, schafft ihren Weg Richtung Spitze. Ich bin noch nicht am Ende.
Sehr schön. Es gibt, ich habe gerade ein Videospiel durchgespielt, ein Indie-Videospiel, das heißt Rock Boschers. Das ist ein sehr, sehr krass retromäßiges Pixelspiel. Das ist nicht mal mehr so NES, das ist so C64 Retro.
Okay.
Und ist egal, das spielst du so, ballerst da so rum, aber die Story ist, dass du Queen Victoria of England bist. Und Queen Victoria of England ist curious, weil ihre ganzen Untertanen fliegen immer zum Mond. Ständig. Und auf eine Vergnügungsreise. Und diese Reise ist aber nur Männern erlaubt. Und sie möchte das gerne auch mal wissen, was da so abgeht. Und deswegen setzt sie sich einfach einen Zylinder auf. Und danach wird sie einfach allgemein als Mann anerkannt. Und dann fliegt sie zum Mond und stellt fest, das ist gar keine Vergnügungsreise, sondern die Leute werden da in Maschinen zu Zombies gemacht und irgendwie zu riesengroßen Gehirnen, damit irgendwie ein anderer Typ die Herrschaft an sich reißen kann. Und die geht da so mit einem großartigen, sehr britischen Humor mit Sandwiches und Crackern durch diese Level und sorgt für und macht ihren Weg als starke Frau. Und das ist so schön, weil das ist weder so, es wird ja immer gesagt, die Frauen sollen nicht auf Frauen, starke Frauenrollen reduziert werden, sondern sollen geschlechtsunabhängig eine starke Frauenrolle haben. Und da wird es einfach alles so ins Absurde gesteigert, dass sie mit den Zylindern Mann ist und sie niemand erkennt und dann nimmt irgendwann den Zylinder ab und sagt, oh Gott, das ist eine Frau. Das ist einfach alles völlig ad absurdum geführt wird, diese gesamte Thematik. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte es nicht erwartet, in so einem Spiel so einen krassen Plot zu geliefert zu bekommen.
Ich habe einen richtigen Kink für Woman-Empowerment-Dinge.
Ja?
Ja,
richtig. Ist das auch toll. Eine Form von Sexismus?
Weiß ich nicht. Ich mache das nicht beabsichtigt und bewusst, aber das gibt mir ganz viel Wärme, wenn ich sowas sehe in Filmen und Serien und Musik. Deswegen mag ich Billie Eilish so gerne, weil sie das so unprätentiös macht, dass sie halt irgendwie einfach sagt, ey, fuck it, ich mache halt so mein Ding, ob ich Frau bin oder Mann, ist egal. Und dadurch, dass ich halt die geile Billie Eilish bin, ist es von allen Seiten akzeptiert und deswegen bin ich ein gutes Vorbild für die ganzen jungen Mädchen.
Ja, das stimmt.
Und das mag ich so gern. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Das ist keine bewusste Entscheidung, dass man das so machen sollte als Mann, als weißer Mann auch noch, der hochprivilegiert ist und sich dessen bewusst ist. Ich bin mir dessen bewusst, aber ich mache das nicht, um damit zu kokettieren. Ich mag es einfach wirklich gerne.
Das sehe ich auch so. Also ich glaube, ich wurde sehr tatsächlich geprägt von der Star Trek-Figur aus der Serie Deep Space Nine, Major Kira, die dort der erste Offizier ist, weil die so geschrieben ist, dass es eigentlich egal ist, welches Geschlecht sie hat. Die ist halt einfach, die ist super tough und super so von aus dem Widerstand im Krieg kommt zum großen, wichtigen Player werdend. Aber das ist halt nicht dieses typische, oh, es ist eine Frau und obwohl sie eine Frau ist, ist sie dort, sondern es ist einfach so selbstverständlich und sie hat so eine krasse, sie ist total weiblich, aber hat auch so eine krasse Härte und es ist alles so natürlich, ohne dass es thematisiert wird. Und diese, es ist normal und es ist egal, welches Geschlecht sie hat, das ist halt auch so ein typisches Star Trek Ding irgendwie, weil die ja immer so ein bisschen so Vorreiter waren. Das hat mich irgendwie, glaube ich, ziemlich geprägt. Weil ich das ja als Kind auch gesehen habe. Und das war für mich so eine Identifikationsfigur.
Das kann nur positiv sein.
Ja,
Also für die Frauen.
Und ihre Vulvas.
White Power, alle macht den Frauen.
White Power?
Wife Power.
Hast du gerade White Power in unserem Podcast
gesagt? Möglicherweise. Also, Female Power.
Ja. Viel mehr Female Power.
Genau, das würde uns besser machen. Das ist noch nicht das, was ich eigentlich schon vor 2 Folgen mal angekündigt habe, meine Weltverbesserungsgeschichten. Aber da ist schon wieder keine Zeit mehr für.
Mann, ich würde jetzt echt gerne mal wissen. Kannst du ein bisschen mehr aus dem Sack lassen?
Nee.
Das ist so wie so eine Fernsehserie, die den Zuschauern immer verspricht, in der nächsten Folge wird es aufgeklärt. Und dann kommt irgendeine langweilige Scheiße, durch die man sich durchbrät. Und am Ende ist man immer noch nicht schlau, wie die Welt verbessert wird.
Das weiß ja auch immer noch keiner, ob du deinen Sperma spendest oder nicht. Also mach jetzt nicht nur mir den Vorwurf.
Stimmt. Wahrscheinlich nicht. So, jetzt bist du dran. Gib uns ein bisschen mehr.
Nee, kann ich nicht, weil das ich kann es jetzt in einem Wort benennen, dann ist es aber auch schon halt benannt und dann...
Ist doch geil.
Nein. Dann hängt
es in der Luft wie so ein Elefant in Kostümen von,
okay.
Von Lederlappen.
Okay. Das ist ein echter Grower. Der ist schon von Anfang an gut, aber je weiter der weg ist, desto besser wird er, der Lederlappen.
Völlig richtig.
Okay, ich möchte das folgendermaßen vorschlagen. Wir werden uns jetzt offiziell verabschieden von unseren netten Zuhörern für ihre nette Aufmerksamkeit in dieser guten Folge. Und dann sage ich ein Wort, und das ist der Oberbegriff meiner Idee zur Weltverbesserung, und dann hört's auf.
Ja.
Okay, das heißt, du musst dann natürlich in dem Moment schon den Finger, musst du nicht, ich kann es auch rausschneiden.
Ich möchte noch gerne, wenn wir uns von unseren lieben Zuschauern verabschieden, wissen, gibt es an der Front was Neues? Ich bin ja abgeschnitten vom Feedback, weil ich irgendwie nicht da draußen bin in dieser Welt der Podcasts.
Also ich habe das erzählt von der Mikrowelle. Das ja. War ja eine Fanrückmeldung von demselben Menschen kam auch die Rückmeldung oder die Erklärung, was Backbohnen sind. Brechbohnen?
Backerbsen.
Ja. Wofür man die benutzt. Man tut die wohl auf Kuchen rauf, damit er nicht zu doll aufgeht. Als Gegengewicht.
Was für ein Dumm, da kannst du einen Teller drauflegen.
Ja, früher nicht, da gab es nicht so viele
Teller. Dumm, dafür wurden die erfunden. Jetzt liegen die über den Regalen der Omas rum und kullern in die Ritzen zwischen neben der Waschmaschine. So war das in meiner alten Wohnung. Ich sollte mal ein Buch schreiben, da würde ich sehr lange über die Kullerei von Backerbsen neben Waschmaschinen. Und keiner würde es lesen. Okay.
Ja, das war, und sonst weiß ich nicht. Aber ich möchte auch gerne, dass du aufhörst, in Zukunft danach zu fragen, weil immer wenn ich dann nichts zu erzählen habe, klingt das irgendwie sehr erbärmlich.
Ja, okay. Vielleicht soll ich das danach fragen, wenn das Mikrofon ist.
Entweder das oder einfach darauf vertrauen, dass ich
die rausschneide macht.
Ich weiß.
Okay, ich vertraue darauf, dass du berichtest, wenn es etwas Berichtenswertes
gibt. Genau, weil du hast es nämlich in der letzten Folge auch schon gefragt. Du musst auch schon sagen,
nichts. Ja, ich glaube, ich bin interessiert an diesem Konzept des Gastsprechers, weil ich das ja insgesamt spannend finde. Aber ja, da scheint ja außer großen Tönen nichts dahinter zu sein.
Bisher haben wir noch keinen Song bekommen.
Was ist da los da draußen?
Das an Wort AM, können wir sie jetzt mal nennen an der Stelle.
Kenne ich die?
Nein.
Was ist denn mit dieser initialen Frau aus dem Resident Evil Livestream? AL.
AL, ja.
Das AL ist nicht LM.
Nein.
Warum auch? Das ist eine andere Initial.
Korrekt.
Gut, wir verabschieden uns von euch. Wir sind die beleuchteten Brüder. Wir freuen uns so sehr, dass ihr uns zugehört habt auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen, an der Kasse, wenn euch die Kassiererin wieder erklärt hat, dass ihr auf Bestätigen drücken müsst. Oder während ihr eure Vulva
massiert. Oder eure Penisse hin und her schubbert. Ihr seid immer herzlich willkommen bei unserem Podcast, wenn ihr uns ein Lied schickt. Das war nämlich die Bedingung, die du herausgestellt hast.
Ja?
Ja.
Ihr müsst uns ein Lied schicken?
Ja.
Ja, klar.
Ins Postfach hast du gesagt. Ihr müsst uns ein Lied ins Postfach schicken und ich muss mich kurz nochmal vorbereiten.
Dann dürft ihr Hörer des Beleuchteten Brüder Podcasts euch nennen, wenn ihr uns ein Lied ins Postfach geschickt habt.
Genau. Und wir sagen bis in 2 Wochen danke für alles, was ihr je geleistet habt. Und du darfst noch kurz was sagen und dann sage ich das Wort, welches auf die nächste Folge möglicherweise hinweist wie, und ein Anhaltspunkt dafür ist, wie man die Welt besser macht.
Ich habe nichts mehr zu sagen, außer unfassbare Dankbarkeit dafür, dass mein Leben so wunderbar ist, und die sende ich an jeden Einzelnen von euch, denn ihr tragt zu der Welt bei, die mich umgibt.
Hübsch. Achtung, hier kommt das Wort. Zwangsdeindustrialisierung.